Wir hatten ein gutes Stichwort ganz am Anfang, das Wohlfühlbad. Was sich, wie jeder weiß und sofort denkt, wahrscheinlich nicht immer und von Anfang an als Wohlfühlbad anfühlt. Also in diesem Bild am Donnerstag im Gebetskreis ging es auch darum, dass Dreck so richtig in Krusten an einem hängt. Ja? Und ich weiß nicht, wenn ihr euch erinnert als Kinder, wenn man so irgendwo sich lang gemacht hat und so richtig schön im Sand oder in der Erde und das klebt so richtig schön da dran und dann wurde einem in ein Wohlfühlbad eingelassen. Aber das Ziel ist natürlich tatsächlich dieses sich wohlfühlen, nicht, dass alles so ist, wie ich das will, sondern diese Wiederherstellung, diese Instandsetzung, das ist das Ziel von diesem Wohlfühlbad, was Gott meint. Ich habe heute Morgen ein Thema, was durchaus dazu gehört. Ich möchte euch mal ein bisschen erinnern an das, vor allem für die, die jetzt schon längere Zeit nicht mehr da waren, an das, was uns so in der letzten Zeit beschäftigt und bewegt hat als Gemeinde. Blende mal die erste Folie ein. Nein. Die erste. Okay. Die, die mit so richtig dabei waren, haben das schon öfter gehört. Ich sag's euch trotzdem nochmal. Wir haben eine Vision für die Gemeinde und den Harz überhaupt von Gott verstanden. Eine Vision, die es immer schon gab, die wir aber neu verstanden und neu ergriffen haben. Auf dieser Grundlage haben wir uns getroffen, eine ganze Woche lang zum Beten und wollen natürlich es dabei nicht belassen und dann ein schönes Bild da an der Wand haben oder vielleicht einen Aushang da hinten und dann sagen, ja, das ist alles sehr schön und sehr nett. Es geht darum, tatsächlich, was wir im Geist, genau wie vorhin dieser Impuls war, was wir im Geist verstanden haben und was da schon Wahrheit ist und für Gott schon lange Wahrheit ist, es geht darum, dass in die Realität zu bringen. Ich erinnere nochmal daran an die wichtigen Punkte. Im Harz wird der dreieinige Gott angebetet. Mal dir dieses Bild der Zukunft immer wieder. Im Harz wird der dreieinige Gott angebetet. Das ist noch nicht der Fall, aber das wird so sein. Sein Handeln ist erlebbar. Der erhöhte Christus ist der Mittelpunkt des Lebens. Der hat den Platz, der ihm zusteht. Der zweite Punkt unter dem Stichwort Versöhnung, es herrscht ein Klima der Versöhnung. Menschen und verschiedene Kulturen sind einander von Herzen zugewandt. Die Gemeinde ist allen eine Heimat. Die Gemeinde, ob hier, ob woanders, wo Christus im Zentrum steht, ist allen eine Heimat. Und das Ganze bedeutet Leben, denn Gott hat vor, dass die gesamte Harzregion blüht, geistlich, wirtschaftlich, sozial, Leben und Wachstum in allen Bereichen von hier ausgehen. Das ist dieses Bild, was uns begeistern darf. Da will Gott hin, schon immer. Da wollen wir auch hin, weil wir haben ja gerade gesungen, mächtiger Gott, ich will dir gehören, sei mein Herr. Wir wollen dahin und wir dürfen uns freuen daran, dass wir ein Werkzeug ist sehr, sehr sachlich ausgedrückt, ein Teil aus Fleisch und Blut in diesem Plan sein dürfen, in dieser Gemeinde. Ich möchte noch mal daran erinnern, was auch eine geistliche Wahrheit betrifft, und das können wir uns nicht oft genug vor Augen halten, denn wir sind sehr stark gefährdet, in den realen Gewohnheiten ständig unterwegs zu sein. Ja, ich weiß nicht, jeder von euch kennt das. Das, was man immer schon gemacht hat, das macht man auch wieder, auch wenn man einmal kurz aufgemerkt hat und denkt, ah, ja stimmt, das ist ja jetzt, und zack, ist man wieder in den Gewohnheiten, die man immer schon so an sich hatte. Ich möchte auch daran nochmal erinnern, wir haben auch in dieser intensiven Woche einiges abgelegt und hinter uns gelassen und einiges neu ergriffen oder in diesem Bild von alte Klamotten ausziehen, neue anziehen. Ist ein super Bild, finde ich. Wir haben hinter uns gelassen eine Art von passiver Unversöhnlichkeit, die wie eine Atmosphäre hier so unter uns war. Wir haben das hinter uns gelassen, ist eine geistliche Wahrheit. Wir haben das steinerne Herz, wie Gott es beschreibt, in Hesekiel 36, das steinerne Herz hinter uns gelassen. Gott hat versprochen, schon im alten Bund, dass er das steinerne Herz austauschen will in ein fleischernes. Wir haben das nochmal ganz bewusst gesagt, wir wollen kein steinernes Herz, wir wollen dieses fleischerne Herz, was Gott uns gegeben hat. Und wir haben das Wesen des Buchstabens, das Wesen der religiösen Gesetzlichkeit hinter uns gelassen. Das alles eine geistliche Realität. Und damit da kein Vakuum entsteht, das ist ganz wichtig, wenn wir so in geistlichen Dimensionen unterwegs sind, müssen wir das füllen mit den Dingen, die Gott für uns hat. Und wir haben im Geist gemeinsam, und da, wo zwei oder drei zusammen sind, ist der Herr mitten dabei. Deswegen nehmen wir das als geistliche Wahrheit. Wir haben die Versöhnung in Christus neu ergriffen. Das heißt auch die Versöhnung zu Christus hin, aber damit auch die Versöhnung untereinander und wollen darin leben. Wir haben das fleischerne Herz neu ergriffen, dieses Herz, was Geist belebt aus Fleisch und Blut ist. Und wir haben das Wesen des Geistes, der lebendig macht, wie die Bibel uns sagt, ganz neu ergriffen. Herrschaft des Geistes. Und ich weiß nicht, wie es euch gerade gegangen ist, als wir dieses Lied gesungen haben. Ich habe das so als heiligen Moment empfunden, wie ein neues, ein wieder erneuertes Bundesversprechen. Wenn jeder Einzelne das wirklich ernst meint, was wir da gesungen haben, sei mein Herr, sei mein Herr. Das ist wie ein Ja-Wort bei einer Hochzeit. Willst du das? Ich hatte so den Eindruck, Gott fragt, willst du das? Meinst du das wirklich ernst? Meinst du das ernst? Und wenn du es ernst meinst, dann klickt nochmal so richtig dieser Bundesschluss. Sei mein Herr. Aber wir wissen alle, wie gesagt, das, was wir neu ergriffen haben, das muss bewahrt werden. Und das reicht nicht, wenn wir das in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren in Gedanken immer wieder hin und her schaukeln. Das muss tatsächlich ein praktisches Gesicht kriegen. Das muss richtig praktisch werden. Gedanken, Haltungen, Worte, Taten müssen sich verändern. Die müssen, dürfen nicht mehr so sein, wie sie früher waren, sondern die müssen jetzt anders sein. Wir haben verstanden, es geht um aktive Bewahrung der Einheit, zum Beispiel am letzten Sonntag. Diese Einheit, die Christus geschenkt hat, die schon da ist. Es geht darum, diese Einheit aktiv zu bewahren. Haben wir im Epheserbrief gelesen, Epheser Kapitel 4. Durch das Band des Friedens, schreibt Paulus den Ephesern. Das heißt nichts anderes, als dass wir uns immer wieder darin trainieren. Wirklich, ich kann dir das nur ans Herz legen. Fang einfach jeden Tag so an. Du hast Frieden mit Gott. Du bist versöhnt. Christus ist in dir und auch im Nächsten. Wir sind ein Leib in diesem Bild von dem Körper mit dem Haupt Jesus. Wir sind ein Leib zur Ehre Gottes. Herzenshygiene war das Stichwort. So die Gedanken neu ausrichten. Nein, nicht mehr dahin, was war, dahin, was jetzt ist und sein wird. Und es ging drum, ganz kurzer Impuls, in die Tat umzusetzen, ist eigentlich ein Thema für sich. Dieser Ausdruck der gegenseitigen Wertschätzung, der darin besteht, dass man einander dient. Ganz praktisch. Ganz praktisch. Und wir haben von Marcel Locher in einem wirklich sehr inspirierenden Seminar ja gehört, was dieser Dienst, der so ganz unauffällig ist und der so unspektakulär erscheint, was der für einen Segensstrom freisetzt. Einfach einander zu dienen. Ist übrigens vollkommen andersrum als so in der Gesellschaft. In der Gesellschaft regieren die Gesetze der Evolution. Der Stärkere wird gewinnen. Der mit den festeren Ellbogen, der wird sich durchsetzen. Ist genau andersrum. Genau andersrum. Der Dienst ist das Aneinander, ist das, was Wertschätzung wirklich ausdrückt. Ich kann das ja theoretisch beschließen und in meinen Gedanken haben. Aber wenn es dann darum geht, jemandem, wenn er in Not ist, zu helfen oder auch nur jemandem mal zuvorzukommen, mit Freundlichkeit zuvorzukommen, wie auch immer, das Spektrum ist unermesslich, dann drücke ich damit praktisch aus, was ich im Herzen habe. Paulus bindet das ganz toll zusammen, finde ich. Im Epheserbrief 4 schreibt er ja in den letzten Versen, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe, wahrhaftig sein. Wahrhaftig nämlich das, was wir von Gott bekommen. Was anderes können wir gar nicht geben. Und was anderes wird auch keinen Segen auslösen übrigens. Alles andere, was wir nicht von Gott holen für den Nächsten, ist konstruiert und nicht inspiriert. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, nämlich Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch die Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Also Gemeinde in diesem Bild von dem perfekt funktionierenden Körper. Wir haben hinter uns gelassen und wollen ein neues Kapitel, glaube ich, auch in der Geschichte dieser Gemeinde anfangen. Und wir haben ergriffen, Und wir sollen dem nachjagen, was wir ergriffen haben. Paulus beschreibt das mal von seiner eigenen Berufung. Er jagt dem vorgesteckten Ziel nach, der himmlischen Berufung. Wir sollten dem, was wir ergriffen haben, auch wirklich nachjagen. Von da weg. Und woanders hin. Von da weg, dahin. Umkehr, sagt man dazu. Wenn ich von irgendwoher komme oder irgendwo stehe und will von da weg, von der Richtung, die ich bis dahin gegangen bin, und will dorthin, drehe ich um. Ein U-Turn, wie das so schön heißt. Wir kennen das immer nur von den Verbotsschildern an den Kreuzungen, wo man so gern wenden möchte, aber nicht darf, ja, und es trotzdem manchmal macht. Umkehr. Ich möchte euch zwei Verse aus dem Ende des Lukas-Evangeliums dazu vorlesen. Lukas 24 ist auch sowas wie ein Vermächtnis eigentlich. Kurz vor der Himmelfahrt Jesu wird das nochmal sozusagen ins Stammbuch geschrieben, was eigentlich wichtig ist, wenn Jesus nicht mehr auf der Erde ist. So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. So steht's geschrieben, dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Buße als Ausdruck für dauerhafte Umkehr. Das ist ein ganz altes Wort, Buße. Und ich weiß ja nicht so, was der eine oder andere von euch da so für Assoziationen hat, was da so klingelt, wenn ihr das Wort hört. Es ist ein unbequemes Wort, Buße. Eine Provokation für das Gewissen des modernen liberalen Menschen. Der Ruf zur Buße, ihr Lieben, der gibt in der gesamten Heiligen Schrift im Alten und Neuen Testament den Ton an. Der ist allgegenwärtig. Und zwar als Schlüssel zum Leben. Interessanterweise ist nämlich das Thema Buße auch in Christenkreisen ein ziemlich heißes Eisen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was da gerade so klingelt bei euch, wenn ihr das Wort hört. Buße, Umkehr als Schlüssel zum Leben. Jemand hat mal sehr schön ausgedrückt, die Buße im Sinne des Evangeliums, also im Sinne der frohen Botschaft. Jesus kam, Jesus starb, wurde wieder lebendig, fuhr auf zum Himmel, um die zu erlösen, die an ihn glauben. Buße im Sinne dieser frohen Botschaft ist nicht die Furcht vor Strafe, sondern die Furcht vor der Sünde. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir da eine ganz neue Sicht auf dieses Thema kriegen und das zu unserem täglichen Geschäft werden kann, auch voreinander. Mal so ein bisschen genauer hingelauscht. Denkst du, ja, Buße zur Umkehr, wenn ich das hier so lese, Lukas 24, Vers 47, dann steht da, dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Und das Erste, was einem einfällt, ja, natürlich müssen die Menschen, die bis dahin noch nicht an Jesus glauben, die müssen umkehren, die müssen natürlich zur Buße gerufen werden, weg von dem Weg ohne Gott hin zu dem Weg mit Gott. So, an wen ist denn der Ruf zur Umkehr gerichtet? Eine rhetorische Frage. Der ist an alle gerichtet und zu jeder Zeit. An alle. Niemand kann sich davon ausnehmen. Und so im Hinterkopf diese Idee, Buße als Schlüssel zum Leben zu verstehen, kannst du dich da vielleicht jetzt drauf einlassen. Er ist an alle gerichtet, für die noch Nichtgläubigen zum Heil und für die Gläubigen zur Heiligung. Jeder Mensch, der Christus als Erlöser angenommen hat, soll, so sagt uns die Bibel, das in sein Ebenbild verwandelt werden. Und das ist ein Prozess. Es gibt ein Versetzen von der Finsternis ins Reich des Lichts. Das geschieht, indem der Mensch umkehrt tatsächlich von den Wegen ohne Gott zu den Wegen mit Gott. Dann ist er versetzt in das Reich des Lichts, dann ist er geheiligt, ausgesondert und doch muss er noch einen Prozess gehen auf diesem Weg. Jeder von uns weiß das ja auch für sich. Jeder von uns soll in das Ebenbild Christi verwandelt werden. Und die gute Botschaft dabei ist, dass das tatsächlich offensichtlich bei denen, die es ernst meinen, zur Vollendung kommt, bis Jesus wiederkommt. Der Herr heilige euch durch und durch bis auf den Tag, dass ihr untadelig befunden werdet bis an den Tag, an dem er kommt. Im Thessalonicher Brief steht das. Das finde ich sehr beruhigend. Wenn man so denkt, meine Güte, reicht das denn, bis er wiederkommt und die Erlösten dann wirklich verherrlicht werden? Dieses Verwandeln in das Ebenbild, dieses Prozessartige, das ist ein fortwährender Umkehr- und Reinigungsprozess. Das ist diese Geschichte mit der Reinigung und den Verkrustungen, und Kinder müssen auch mehrfach in ihrem Leben mal in die Badewanne. Immer wieder, immer wieder, immer wieder kleben irgendwelche Verletzungen, Krusten, Verunreinigungen an uns, immer wieder muss umgekehrt werden davon. Wenn du das mal dir anguckst, das sind so die Schlaglichter deines persönlichen Heilsweges. Es beginnt mit dieser Erkenntnis, mit der Buße, Glaube, Bekehrung. Das ist der Part des Menschen. Gott tut die Wiedergeburt, also dieses Geborenwerden zu neuem Leben, die Rechtfertigung, Annahme als Kind dazu. Und dann bist du in diesem Status, in dem doch immer wieder Umkehrprozesse stattfinden müssen. Dieser fortwährende Umkehr- und Reinigungsprozess, da gibt es ja Leute, das ist eine theologische Streitfrage, keine ernstzunehmende, aber es ist leider eine theologische Streitfrage. Es gibt Leute, die sagen, nee, dann ist auch alles damit geschehen. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur und zack, der ist vollkommen fertig, so wie er ist. Nein, die Bibel sagt uns was anderes. Wir kennen doch alle, ihr Lieben, wir kennen doch alle dieses ganze Register von nicht tun, was Gott eigentlich möchte, und aber tun, was Gott nicht möchte. Das kennt doch jeder von uns. Paulus beschreibt das so ganz besonders im Römerbrief. Da findet sich, glaube ich, jeder drin wieder. Das Gute, das ich tun soll, das will ich nicht. Und das, was ich tun will, oder das, was ich tun soll, das will ich nicht. Und umgekehrt diese Qual, diese Gewissensqual, diesen Zerriss zwischen dem, was ich eigentlich tun und denken soll, aber von alleine dazu nicht in der Lage bin. Der Ruf zur Umkehr, glaube ich, da bin ich ganz fest von überzeugt, der ist auch ganz aktuell in diesem Kapitel unserer Gemeindegeschichte. Das glaube ich einfach. Und es ist ein wesentlicher, erst geistlicher und dann praktischer Part. Ich weiß nicht, was ihr so für Erfahrungen habt. Manchmal schreckt man so innerlich davor zurück, Buße tun, oh nee, das nicht schon wieder. Vielleicht hat jemand auch schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil das Wort und der Handlungsvorgang mit Knechtschaft verbunden war, mit Idee von Knechtschaft verbunden war. Buße drückt sich nicht nur in irgendwelchen stillschweigenden Gedanken, irgendwo da in meiner Gedankenblase, in meiner imaginären Gedankenblase tut sich irgendwas und dann ist das auch schon erledigt und keiner merkt was davon. Denke nicht, dass sich wirklich was verändert, wenn du irgendwas stillschweigend veränderst. Denke nicht, dass sich dann wirklich was verändert. Diese Dinge, die wir hinter uns gelassen haben als Gemeinde, machen sich ja auch an konkreten Situationen fest. An ganz konkreten Situationen. Unversöhnlichkeit, steinernes Herz, diese Gesetzlichkeit, die sich irgendwo breit gemacht hat hier. Es macht sich an ganz konkreten Dingen fest. Und es wird sich nichts daran ändern, wenn diejenigen, die es betrifft, irgendwo ganz still im stillen Winkel irgendwas denken, und das aber niemand merkt. Und dann irgendwann vielleicht nach längerer Zeit man merkt, stimmt, das war ja so, ist ja jetzt so gar nicht mehr. Es gibt einen ganz entscheidenden Schalter, der für uns überlebensnotwendig ist. Und das ist der Einsatz deines Willens. Du darfst dir mal ganz neu wieder auf der Zunge zergehen lassen, dass in dieser absolut kardinalen Frage über dein eigenes Leben, ob du lebst oder stirbst, dass der allmächtige Gott sich von deinem Willen abhängig macht. Wenn du nicht einwilligst in das Leben mit Gott, guckt er sich unendlich traurig mit gebrochenem Herzen an, wie du geradewegs in die Hölle marschierst, wenn du nicht einwilligst. Er hat diese Wertschätzung für seine Geschöpfe, dass er nichts gegen ihren Willen tut. Weil nur darin übrigens beweist sich die Liebe. Marionetten brauchen ja nicht zu leben. Schachfiguren, die können einfach dastehen. Der Wille aber drückt sich in erklärter und tatkräftiger Absicht aus. Da stehst du auch nicht einfach da und hast die imaginäre Gedankenblase über dir und alle anderen müssen raten, was ist denn dein Wille? Lasst uns mal dieses Prozedere der Buße, ich will bewusst in diesem Wort bleiben, in diesem alten Wort bleiben, lasst uns das mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Das griechische Wort, was dafür in der Schrift und auch in dieser Lukasstelle steht, heißt Metanoia. Eine andere Haltung annehmen. Eine andere Haltung annehmen. Vorab ein wichtiger Gedanke. Umkehren von einem falschen Weg kann ja nur, wer von einem besseren Weg überzeugt wurde. Ja, ich kann ja nicht sagen, wenn du irgendwo spazieren gehenderweise im Wald unterwegs bist, kann ich sagen, oh, das wird da übel. Kehr mal lieber um, sagt dir jemand, kehr mal lieber um. Ja, wohin denn, fragst du damit recht, wohin denn? Und ganz ehrlich, würden wir nicht umkehren, wenn uns nicht jemand sagt, du, da weiß ich einen besseren Weg, mit dem kommst du ans Ziel. Also ganz wichtig auch für uns, wenn wir die frohe Botschaft, das Evangelium weitergeben. Wir haben überhaupt kein Recht dazu, den Menschen zu sagen, wo sie überall daneben liegen. Wenn wir ihnen nicht gleichzeitig sagen, dass Gott diesen Heilsweg für sie hat, dass der Weg, den sie ohne Gott gehen, tatsächlich zum Tod führt und nicht aus Strafe, sondern weil das eine ganz klare Konsequenz ist. Die Wege, die wir in unserem Leben gehen, die gehen einfach weiter in der Ewigkeit, so wie wir sie gehen. Und wir sind nur dann wirklich Heilsbringer sozusagen, wir sind keine Heilsbringer, aber wir sind Verkünder sozusagen dieser Heilsbotschaft, wenn wir diesen Ausweg, diesen Umweg, die Richtung des neuen Weges ganz klar im Fokus haben. Und das muss uns auch treiben dabei. Auch für uns selber muss uns das treiben. Wir sind überzeugt davon, dass die Wege Gottes die besten Wege sind für uns. Ganz praktisch gibt es tatsächlich, ich will das mal ein bisschen auseinandernehmen, drei Ebenen, drei Elemente in der Buße. Es gibt nämlich einen großen Unterschied, hier mal so ein paar Schlagwörter nennen, was manche Leute auch unter Buße verstehen. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Reue, Gewissensbisse zu haben, gute Vorsätze fassen und büßen. Das alles ist nicht Buße. Und ihr werdet auch gleich verstehen, warum. Zuallererst ist der Verstand beteiligt bei der Buße. Der Verstand. Es muss hier wieder imaginär, Glühbirne, ein Licht geht auf. Es muss eine Erkenntnis da sein. Ich muss verstanden haben, das war falsch. Das, wo ich da gerade drin unterwegs war, das, was ich gerade gemacht habe, das war falsch. Und ich muss auch mit meinem Verstand begreifen, hier gibt es den heilsamen Ausweg. Die zwei Dinge. Das ist der Einstieg. Das ist wie in so einem Dreieck. Stellt euch den einen Schenkel des Dreiecks vor, das ist der Verstand. Das Zweite, was unbedingt beteiligt ist, der Mensch ist ein Ganzes. Ja, der Mensch besteht nicht nur aus kognitiven Dingen und aus Erkenntnis, das wäre ganz furchtbar. Eiskaltes Geschirr, ich höre es richtig klirren. Das Zweite, was die andere Seite des Dreiecks ist sozusagen, ist das Gefühl. Bei echter Buße, wo richtig Gott so richtig reingesprochen hat ins Herz, egal ob ein Mensch schon Gott kennt oder nicht, dieses Gefühl beinhaltet Schuldbewusstsein, Schmerz. Du bist völlig zerknirscht, hast Gewissensbisse, Verstand und Gefühl. So, ihr Lieben, wenn wir da bleiben, ich habe erkannt, das war falsch und ich fühle mich ganz furchtbar elend damit, wenn wir da bleiben, ist es ein ganz schrecklicher Zustand, in dem Gott uns nicht behalten will. Ich möchte mal, um das so ein bisschen zu plakatieren, ein paar Verse aus dem Psalm 51 vorlesen. Psalm 51 ist ein Psalm Davids, den er gedichtet hat, nachdem er sich als Ehebrecher erwiesen hat, leider mit Bathseba. Und David als Mann nach dem Herzen Gottes wird ergriffen von einem tiefen Schuldbewusstsein und tut echte Buße. Ich lese mal vor, was da im Verstand und Gefühl abgeht. Er ist sich der Gegenwart Gottes vollkommen bewusst. Und er geniert sich überhaupt nicht, Gott das alles hinzulegen, was er zwar ohnehin schon weiß, aber das ist eben auch ein wichtiger Aspekt. Er drückt es nochmal aus. Das funktioniert nicht stillschweigend in seinem Herzen, so nach dem Motto, Gott, du guckst ja da rein und dann weißt du alles, da muss ich dir ja gar nichts mehr sagen. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Erkenntnis. Er hat gemerkt, das war völlig daneben und ist tief erschüttert. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne und die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will, David, will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Da ist so viel Emotion drin in diesem Psalm. Man spürt ihm das richtig ab, als würde er sagen, oh Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Die ganze Emotion ist da drin. Total wichtige Sache. Allerdings erst mit der Grundlinie dieses Dreiecks, wenn ihr euch das vorstellt, da können wir den Willen dran schreiben, mit dieser Grundlinie, die dieses Dreieck stabilisiert. Mit dem aktiven Einsatz seines Willens erst vollzieht der Mensch die Umkehr. Vorher bleibt es bei Reue und Gewissensnot, die unendlich quält und nicht verändert. Du kannst mit Verstand und Gefühl alles ergriffen haben. Und wenn du nicht nimmst, dass du mit deinem Willen sagst, ich will das nicht mehr, ich will stattdessen, wirst du in dieser ewigen Gewissensqual stehen bleiben. Übrigens, interessantes Beispiel, glaube ich, ist der Judas, der Verräter Jesu. Der ist genau an diesem Punkt stehen geblieben. Der hat erkannt und ein tiefer Schmerz hat ihn ergriffen, aber hat aus irgendwelchen Gründen es nicht geschafft, Buße zu tun, eine erklärte Absicht zu äußern. Buße, ihr Lieben, und das ist so wichtig für uns, für die praktische Umsetzung, erfordert ein Bekenntnis. Hat mit Wortsaat zu tun, mit allem, was wir überhaupt mit unseren Worten tun. Es ist auch wichtig, dass wir jetzt von den Dingen, die wir hinter uns gelassen haben, in der Vergangenheit sprechen zum Beispiel. Nicht, das ist ja immer so in der Gemeinde. Nein, das war immer so. Das wird jetzt anders sein. Buße erfordert ein Bekenntnis. Im ersten Johannesbrief können wir das gut nachlesen. Das schreibt Johannes. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, zuerst vor Gott, so ist er treu und gerecht, dass er uns alle Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ihr Lieben, und das ist dieser herrliche Ausweg der Buße. Das Bekenntnis geht dem voraus und daraufhin ist Gott treu und gerecht. Und vergibt die Sünden, wie als wären sie nie geschehen. Die Bibel sagt uns, die werden versenkt ins tiefste Meer, so als wären die nie geschehen. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn ihr euch erinnert an die Geschichte mit dem verlorenen Sohn, der sein Leben selbst in die Hand nehmen wollte, das ganze Erbe verprasst hat und dabei tüchtig auf die Nase gefallen ist. Es gibt einen Punkt, wenn ihr die Geschichte mal lest, wo er sich entscheidet, ich will mich aufmachen. Ich will mich aufmachen. Und dann wird er seinem Vater sagen, Herr, Vater, ich habe gesündigt vor Gott und vor dir. Also diese Erkenntnis, auch nicht im Stillschweigen, sondern er spricht es aus. Ich will mich aufmachen. Und dieser Mensch erlebt die überschwänglichste Begnadigung seines Lebens. Das hätte er sich nie träumen lassen. Und er hätte es nie gedacht. Die überschwänglichste Begnadigung. Ein ganz wichtiger Aspekt tatsächlich: Die Buße kann nicht stellvertretend getan werden. Diese Umkehr, diese praktische Umkehr kann nicht stellvertretend. Man kann nicht jemand anderen bitten, du tu das doch mal für mich, aus reiner Nächstenliebe. Genauso wie auch keiner für einen anderen glauben kann. Kann auch niemand. Buße und Glaube übrigens, das sind die beiden Teile, wenn man die überhaupt so abstrahieren kann, die ja dann zur tatsächlichen Umkehr ins Leben führen, die hängen unmittelbar miteinander zusammen. Das ist diese Perspektive vom Heilsweg. Diesen Glauben ergreifen ist die Perspektive vom Heilsweg. Buße und Glaube. Du bist selbst gefragt. Jeder von uns ist selbst gefragt, das zu tun. Und nochmal zur Erinnerung. Die Buße im Sinne des Evangeliums ist immer wieder Durchbruch zum Leben und Durchbruch zum Herzen Gottes. Bleibt nicht bei Reue und Gewissensnöten stehen und bei guten Vorsätzen fassen. Das ist genau dieses Dreieck von nur Gefühl und Verstand. Bleibt da nicht stehen. Lasst uns gemeinsam daran denken und wirklich wachsam sein, dass wir da nicht stehen bleiben. Das verändert nichts. Kennt ihr den Spruch, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert? Ja, so ist es. Ich kann jede Menge gute Vorsätze fassen, alles Mögliche in Gedanken haben, wenn ich mich nicht entscheide, das Alte hinter mir zu lassen und in Wort und Tat Neues zu beginnen, kannst du das vergessen. Durchbruch zum Herzen Gottes. Und wie alles, in diesem ganzen Komplex von dem Heil, was du dann am Ende im Leben in Ewigkeit hast, ist ausgelöst von Gott. Alles davon ist ausgelöst von Gott. Und diese gelb markierten Teile, da habe ich einen menschlichen Anteil drin und denke, oh ja, das habe ich jetzt gemacht, das ist mein Part. Und wenn du genau hinguckst, also Wiedergeburt, der Mensch wird von innen von Neuem geboren zu einer neuen Kreatur, die Rechtfertigung und die Annahme als Kind, das sind absolut 100% göttliche Dinge, da kann ich gar nichts zu tun als Mensch. Zu den anderen, Buße, Glaube, Bekehrung, Gebet, da kann ich ein bisschen was zu tun. Denn auch die Buße, auch dieses Bewusstsein, Erkenntnis, Gefühl und hilf mir, das Wollen und das Vollbringen zu haben, so drückt Paulus das auch im Römerbrief aus. Das Wollen und das Vollbringen, auch das Wollen wird von Gott angestupst. Du musst es ausführen, aber angestoßen wird es von ihm. So auch die Buße. Wir kommen da nicht selbst drauf, ihr Lieben. Der Mensch ist so gestrickt, dass er sein eigener Herr sein will. Und der andere sagt hier, sag mal, du erzählst mir doch jetzt nicht, dass ich irgendwo falsch gelegen habe. Oder dass ich irgendwo gefehlt habe oder irgendwo was versäumt habe. So ist der Mensch natürlicherweise gestrickt. Wir lesen aber, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Das schreibt Paulus den Römern im Kapitel 2, Vers 4. Also der Stupser, der Anstoß zur Buße ist durch und durch göttlich. Die Predigt des Wortes tut das, wie wir bei Jona gehört haben. Vor einigen Wochen haben wir Jona, eine Predigt über Jona gehört, wo eine ganze Stadt sich auf die Verkündigung des Wortes und der Wahrheit Gottes hin bekehrt hat, umgekehrt hat zu Gottes Wegen. Buße löst auch in der ganzen Apostelgeschichte die Predigt vom Kreuz aus. Die Predigt vom Kreuz. Petrus, Paulus, dieser Skandal, der auch eine Zumutung für das Gewissen des liberalen Menschen ist, dieses auf sich selbst bezogenen Menschen ist. Ja, diverse Nöte und Bedrängnisse tatsächlich führen auch zur Umkehr. Aber das ist ein sehr gefährlicher Komplex, weil wir leider auch dazu neigen, wenn jemand in anhaltenden Nöten ist, zu überlegen, na, guck mal, ob da alles in Ordnung ist mit dir und Gott. Da sind wir schon wieder Polizisten. Und doch gebraucht Gott Nöte und Bedrängnisse, um auf sich aufmerksam zu machen, gar keine Frage. Das ist aber überhaupt nicht in unserem Ermessen. Und ihr Lieben, lasst uns darin nicht unterwegs sein, dass wir ermessen, welche Nöte und Bedrängnisse wen von uns zu irgendeiner Richtung animieren sollen. Auch das gehört zu dem Wesen des Buchstabens, den wir hinter uns lassen wollen. Wir wollen die Kraft des Geistes und die Herrschaft des Heiligen Geistes. Ja, Nöte und Bedrängnisse, der Mensch ist nun mal so gestrickt, dass er sich freiwillig keinen Zacken aus der Krone bricht. Wobei, wenn ich mir dieses Bild genau vorstelle und mir dabei vorstelle, dass Gott uns ja sagt, dass jeder Mensch, der Christus als Erlöser annimmt, ein gekröntes Kind Gottes ist, würde ich mal sagen, aus der Krone kann ja überhaupt kein Zacken rausbrechen. Da können höchstens welche dazukommen. Vielleicht stellen wir sich das mal so vor. Durch jede Umkehr, durch jeden Durchbruch wieder zum Leben, wieder zurück in die heilsamen Wege Gottes, kommt vielleicht ein Zacken dazu. Auch wieder völlig andersrum als in der Gesellschaft. Ich möchte zum Schluss ganz praktisch werden hier für uns. Umkehr, das eine hinter sich lassen und das andere beginnen aus voller Überzeugung, wird dann wirklich real, wenn das in Wort und Tat erkennbar ist. Und genau das brauchen wir für unsere Gemeinde an dieser Stelle. Das Wort Sünde, übrigens Sünden bekennen, es geht ja im Kern darum, Sünden zu bekennen. Das Wort Sünde kommt von Sund und das heißt ganz schlichtweg Graben. Sund, ein Trennungsgraben. Für die Menschheit ohne Gott ist das ein tiefer Graben, ein tiefer Sund zwischen Gott und den Menschen. Sünde kommt davon, jenseits des Grabens. Das heißt ja, dass Gräben entweder überbrückt oder zugeschüttet, überwunden werden. Dauerhaft, dauerhaft. Das ist diese Willensentscheidung, dieses Dauerhafte, das, was bleibt, weil es durch den Geist Gottes bewirkt ist und auch im Geist Gottes befestigt wird. Dauerhaft Gräben überwinden. Und ich erinnere mich an ein Bild beim letzten Gemeindelobpreisabend. Ich hatte ein Bild vor Augen, dass ganz viele Leute, vielleicht sogar jeder hier in der Gemeinde, und ich spreche ausdrücklich in der Vergangenheit, Gräben um sich herum gezogen hatte, wie so einen Burggraben um die Person. Und ich empfand, wie Jesus da hineinspricht, sag ihnen, ich habe diese Gräben überwunden. Ich habe die überwunden. Und in dem Bild richtete sich ein Kreuz auf und die Gräben füllten sich mit Wasser. Da war ein bisschen Blut beigemischt. Sein Blut, das vergossen wurde, und die Gräben wurden geflutet mit Wasser. Die waren nicht mehr trennend, sondern ganz im Gegenteil. Die wurden zu Kanälen und Zuflüssen des Heiligen Geistes zueinander. Das, was eigentlich zum Abzirkeln, zum Du da, ich hier gedacht war, ausdrücklich war, ist geflutet mit dem Wasser des Heiligen Geistes. Und deswegen ein zusätzlicher Gedanke, ein zusätzlicher Impuls, dass es so wichtig ist, und ich möchte dir das dringend ans Herz legen, da mal hineinzuhorchen in deine Geschichte, in der Gemeinde hier, in dem Miteinander in der Gemeinde hier, wo es notwendig ist, Sünden, Gräben, Abgrenzung, Sünden dem Herrn zu bekennen. Und geh das so an, dass du dich wirklich entscheidest, das ändert sich. Manchmal übrigens ist zusätzlich zur inneren Umkehr, zu dieser Haltungsänderung, eine praktische Wiedergutmachung angesagt. Manchmal ist das angesagt. Jeder von euch kennt wahrscheinlich den Zöllner Zachäus. Den kleinen Zachäus, der auf den Baum steigt und der wird mal gerade abgegriffen. Und Jesus kommt zu ihm nach Hause. Das ist im Orient eine wahnsinnige Ehre, wenn jemand als Gast in ein Haus kommt. Und der Zachäus holt gleich seine geheimen Gelddepots und verteilt das an alle. Wiedergutmachung. Der war so tief in seinem Herzen bewegt, dass da so viel Tatkraft rausgeströmt ist, dass er wusste, okay, ich kann das jetzt zwar behaupten vor den Leuten, die werden mir aber nicht glauben, wenn ich das nicht in die Tat umsetze. Und wenn ihr mal den Philemon-Brief lest, da geht es ja auch darum, dass Paulus dem Herrn von dem Philemon, dass er ihm den wieder anbefiehlt sozusagen und ihm eine Wiedergutmachung anbietet für den Schaden, den der Philemon, übrigens ein entlaufener Sklave, seinem Herrn gemacht hat. Eine praktische Wiedergutmachung. Manchmal gehört das dazu. Ich fordere dich heraus, überleg auch das, ob das dran ist, ob das notwendig ist. Weil das unterstreicht die Ernsthaftigkeit dessen, was sich in dir verändert hat. Und es betont, ich habe alte Verhaltensweisen verlassen, ich verhalte mich jetzt anders. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, ein kleiner praktischer Tipp. Du darfst wirklich den Geist Gottes mal befragen, was es für Dinge gibt, die du bekennen sollst. Es gibt Dinge, die müssen nur zwischen dir und Gott gerade gezogen werden. Und es gibt Dinge, die müssen zwischenmenschlich gerade gezogen werden. Geh nicht hin zu einem anderen, wenn das irgendwo nur in Gedanken war gegenüber einer anderen Person oder irgendeine Haltung war und du dem anderen ein Problem machst, was er bis dahin gar nicht hatte. Geh auf niemanden zu und sag, du, pass mal auf. Kannst du dich erinnern an der und der und der Stelle? Da hast du das und das gemacht. Du sagst ganz arglos, ja, in bester Absicht. Und dann sagt er dir, du, ich war so sauer auf dich. Und da möchte ich dir nur einfach sagen, das tut mir leid. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Damit beschwerst du den anderen. Völlig ungerechtfertigt. Ja? Wahrscheinlich die meisten Dinge sind zwischen dir und Gott. Nur da, wo du wirklich praktisch irgendwas nicht gemacht hast, was du hättest tun sollen, aus diesem Abgrenzungsverständnis heraus. Oder wo du was gemacht hast, aktiv, um den anderen außen vor zu halten. Und der das auch wirklich weiß, dass also wirklich eine zwischenmenschliche Angelegenheit war, da kann ich dich ermutigen, geh hin und bring das in Ordnung. Sprich den anderen darauf an, vielleicht wartet er schon Ewigkeiten drauf. Hat das jemand von euch schon mal gemacht? So richtig aktiv? 1:1, was gerade gezogen, hat das jemand von euch schon mal gemacht? Ja? Und das Gefühl war königlich hinterher, ja? Ja? Ihr Lieben, ihr müsst es wirklich mal machen. Die Belohnung, das ist dann das Wohlfühlbad. Das ist dann die Quietscheente vielleicht im Wohlfühlbad, ja? Der Friede und die Freiheit, die man hat, wenn man sich das angewöhnt, immer wieder umzukehren von dem, was Gott nicht will, immer wieder diese Freiheit zu greifen, immer wieder den Weg des Lebens zu wählen, auch miteinander, das ist königlich. Das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Das ist ein Befreiungsschlag, weg von Gewissensnöten, Reuegefühlen, von diesem zermürbenden, ich müsste doch und ich könnte doch, das ist diese Bodenhaftung, die wir manchmal haben, wo wir nicht rauskommen. Entscheide dich, so wie du dich für Christus entschieden hast zum Leben, entscheide dich immer wieder für diese Schritte zum Leben. Ich glaube, Luther hat es sogar gesagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Ein fröhliches Geschäft. Ich möchte euch bitten, steht doch mal auf. Ich möchte noch beten für euch. Anna, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen Lobpreis machen. Ich möchte dich ermutigen, dein Herz ganz weit aufzumachen für Gott und für den Nächsten. Und ihr Lieben, ich möchte euch auch ermutigen, wenn es denn so ist, was ich mir wünsche, dass Menschen aufeinander zugehen, auch hier in der Gemeinde, dazu gehört auch das entsprechende Gegenüber. Wenn dich jemand um Vergebung bittet, wenn jemand Buße tut und dich jemand um Vergebung bittet und du stehst da als Polizist und sagst, das war auch wirklich völlig daneben, was du da mit mir gemacht hast, dann tut er das nie wieder. Mach dich umgekehrt auch bereit, das zu empfangen, was jemand dir sagt, was er verändern möchte. Und leg denjenigen nicht mehr auf seine alten Verhaltensweisen fest. Das gehört genauso dazu. Halt es für möglich und glaube es fest, dass der Geist Gottes und nur der kann das, eine nachhaltige Herzensveränderung vorgenommen hat. Und dass der andere sich darin üben wird, per Entschluss
und das auch gelingen wird. Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, dass du es möglich gemacht hast, dadurch, dass du deinen Sohn geschickt hast, im menschlichen Miteinander zu verstehen, wie du dir das Miteinander wünschst. Ich danke dir, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist möglich machst, dass wir umkehren von Wegen, die nicht deine sind. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, gieß eine Bereitschaft aus, umzukehren. Gieß diesen Geist der Buße aus über uns. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du, während du das geschehen lässt, Verletzungen heilst, Erfahrungen heilst, in Jesu Namen, dass du jeden Einzelnen fähig machst, auf den anderen zuzugehen. Ich danke dir, Herr, dass das vollkommen unter deiner Herrschaft geschehen wird. Und auch da möchte ich aussprechen über dieser Gemeinde, dass nichts, was nicht mit dem heilsamen Lebensstrom des Geistes zu tun hat, sich hier reindrängt, in Heilungs-, Versöhnungs- und Wiederherstellungsprozesse im Namen Jesu. Nur der Geist Gottes hat hier die alleinige Herrschaft und das alleinige Sagen im Herzen von jedem Einzelnen. Alles andere bleibt außen vor. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich möchte euch segnen im Namen des Vaters und des Sohnes mit dem geisterfüllten, fleischernen Herzen, das jederzeit bereit ist, zu bekennen und Gräben zu überbrücken. In Jesu Namen. Amen.